Jesus ist Gott, Gottes Sohn, und er hat Kraft und Macht, Menschenleben zu verändern. Wir sind im Markus-Evangelium unterwegs. Wir haben eine Predigtreihe gestartet und wir werden in dieser Zeit uns einige Passagen aus dem Markus-Evangelium anschauen. Und Markus hat einen besonderen Akzent auf die Taten von Jesus getan. Matthäus hat große Lehreinheiten. Lukas-Evangelium ist ein ganz starker Akzent auf Jesus, der sich um die Armen kümmert und so weiter und so fort. Markus ist da ist Jesus als der Mann der Taten beschrieben. Ganz besonders. Und es wird immer wieder deutlich, dass Jesus Menschenleben verändert. Und darum soll es auch heute gehen. Wir glauben, dass Jesus sich nicht verändert hat. Jesus ist kein toter Gott, sondern er ist ein Gott der Lebenden und er selber lebt. Und wir glauben, dass er heute noch durch sein Wort unsere Leben verändert. Und das ist der Grund, warum wir predigen hier, damit du weiterkommst mit deinem Leben, damit dein Leben die Werte und die Prinzipien des Reiches Gottes widerspiegeln können. Darum soll es gehen. Es geht um Veränderung, um Umprägung. Das sind Leute gewesen, die haben eine gewisse Erfahrung gemacht. Die haben sie aus ihrer Vergangenheit mitgebracht, in die Gegenwart. Und haben gesagt, das geht doch nicht. Was passiert denn jetzt hier? Wir sind am Ende. Keine Chance mehr. Und dann merken sie, dass der, mit dem sie unterwegs sind, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, es kommt darauf an, mit wem du unterwegs bist, wem du nachfolgst, dass der ganz andere Möglichkeiten hat. Heute geht es um das Thema die Kraft. Und es geht um die Kraft von Jesus Christus. Kennt ihr das auch, dass ihr manchmal an die Grenzen eurer Machbarkeit kommt, wo ihr das Gefühl habt, mir schnürt es den Hals zu, ich weiß nicht mehr weiter. Wenn die Angst und die Panik langsam hochkommt, du denkst, meine Erfahrung, das, was ich hier in der Vergangenheit erlebt habe, bringe ich mit in meine Gegenwart und ich merke, jetzt wird es immer enger. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin einige Male an diesem Punkt gewesen in meinem Leben. Als ich in Pfingsten 2000 zu Christus zurückgekommen bin, habe ich gedacht, jetzt wird alles gut, jetzt habe ich keine Probleme mehr. Und einige Monate später bin ich so schwer krank geworden, dass ich nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn jetzt los, Gott? Was ist denn jetzt mit dir? Ich dachte, du lebst, ich dachte, du wirkst und ich dachte, es wird alles besser in meinem Leben. Weit gefehlt. Aber was ist, wenn die Krisen kommen? Was ist, wenn die Katastrophen kommen in unserem Leben? Was spiegelt mein Leben dann wieder in so einer Zeit? Welchen Halt habe ich dann noch für mein Leben? Muss ich mich dann nur auf meine Erfahrung in der Vergangenheit berufen? Oder habe ich die Möglichkeit, jetzt mich innerlich auszurichten auf einen Mann, der Kraft hat, alle Kraft und alle Vollmacht hat? Diese Frage mag den einen oder anderen von euch vielleicht heute auch bewegen. Wenn die Krisen da sind, wenn die Stürme da sind, auch für uns als gesamte Gemeinde. Wir haben Zweifel manchmal gehabt in der Vergangenheit. Diese Gemeinde hat Krisen gehabt, viele heftige Zeiten gehabt. Und diese Stürme, die da waren, wo dann der Zweifel kam, ich bin in so vielen Gesprächen teilweise gewesen, ich dachte, ja, was ist denn mit Gott? Warum hat er da nicht so gewirkt? Warum hat er nicht anders gewirkt? Warum hat er uns das nicht erspart? Wir haben doch so gebetet. Und es ist doch nichts passiert. Ist Gott weg? Hat Gott uns nicht mehr gehört? Wenn wir dann innerlich die Entscheidung treffen, manchmal zu sagen, okay, irgendwas stimmt doch mit meinem Glauben nicht. Und ich distanziere mich innerlich von Jesus. Da wird es dann praktischer Unglaube. Wenn wir Christus nachfolgen, solange es gut ist, solange alles super ist, ist es leicht. Die Jünger haben Jesus bis zu dem Zeitpunkt auf dem See, sind sie ihm einige Male gefolgt und das war alles leicht für sie. Aber da ging es ihnen an ihre Existenz. Und ich möchte uns herausfordern, heute wieder einen neuen Schritt zu machen, innerlich eine Entscheidung zu treffen, sozusagen in der Krise. Und wenn du jetzt gerade keine hast, sei froh, aber die nächste wird kommen. Dass du die Entscheidung triffst, ich werde mich, danke, da sorgt jemand, dass es hier nicht zur nächsten Krise kommt, dass ich hier mich auf die Nase lege. Also Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, dass es nicht mehr unser letztes Wort ist, wo wir dann versinken in dieser Situation, sondern dass wir uns bewusst machen, wem wir nachfolgen. dann kann unser Leben anders werden. Es geht nicht darum, dass wir durch Glauben immer nur reicher, schöner und gesünder werden. Dann kann unser Glauben Schaden erleiden, wenn das unser Glaube ist. Wenn das nur der einzige Fokus ist. Wie glauben wir trotz Bedrohung? Wie glauben wir trotz Angst? Wie glauben wir trotz Bedrängnis? Und darum soll es gehen, dass der Glaube praktisch wird. Im Hebräerbrief heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Gott reagiert auf unseren Glauben. Und darum soll es gehen. Woher kommt die Kraft, die Menschenleben verändert? Hier vorne wird es wieder sehr warm. Ich darf mal kurz einen Schluck Wasser nehmen. Ich freue mich schon auf unsere Lüftungsanlage. Preis sei Gott. Wie ist die Veränderung von Menschenleben möglich? Wir schauen uns mal den Bibeltext an aus dem Markus-Evangelium. Dort, genau. Kapitel 4, Vers 35 und fortfolgende. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Und sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voller Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Was für eine Szene. Jesus hatte doch gesagt, sie sollen rübergehen auf die andere Seite des Sees. Jesus war es doch gewesen, auf dessen Wort hin sie sich aufgemacht hatten. Und dann droht das Boot zu kentern, mitten auf dem See, und Jesus pennt. Dieses unwichtige Detail, dass er seinen Kopf auf ein Kissen gelegt hat, wird uns hier sogar noch berichtet. Was übrigens ein Beleg dafür ist, dass die Bibel nicht erfunden wurde, sondern wahrscheinlich wirklich von Augenzeugen hier berichtet wird. Warum seid ihr so ängstlich danach, nachdem er den Sturm gestillt hat? Diese Frage, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Dann will ich jetzt noch die nächste Geschichte umreißen, auf die ich jetzt heute eingehen will. Aus Markus 5, ab Vers 21. Der Synagogenvorsteher Jairus kam zu Jesus und fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm und leg deine Hände auf sie, mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. Und dann die Situation, die schier unerträglich gewesen sein muss für Jairus, die lese ich jetzt nicht vor, die Heilung einer blutflüssigen Frau. 10 oder 11 Verse lang musst du als Zuhörer das ertragen, die Spannung, es stirbt ein Kind. Und Jesus unterhält sich ganz gemütlich mit einer Frau. Und dann kommt die krasse Nachricht. Ab Vers 35. Während Jesus noch mit ihr sprach, also mit dieser Frau, trafen Boten aus dem Hause des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot, du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Er ging hinein in das Zimmer und sagte zu ihnen, warum sind alle so aufgeregt und weinen? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, aber er schickte sie alle hinaus. Zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen drei Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm seine Hand und sagte zu ihnen, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Und alle waren sehr darüber erstaunt. Auch hier eine Situation, wo man sich zeitlich denkt, Jesus, warum machst du nicht ein bisschen schneller? Wie damals im Boot. Die Jünger haben gerudert wie die Wilden und Jesus pennt. Warum hat er nicht gleich, als der ein Lüftchen aufkam, gesagt, hey, stopp mal. Ach ja, er hat ja geschlafen. Hat das nicht eingegriffen. Erst diese Krise. Und dann macht sich Jairus auf zu Jesus und bittet ihn, Jesus, heile meine Tochter, bitte komm mit. Und dann lässt Jesus sich so aufhalten. Ich finde das unerträglich. Und dann die Nachricht, sie ist tot. Sie ist tot. Und Jesus greift ein und ruft sie aus den Toten wieder heraus. Was für eine Kraft. Jesus spricht zu Wind und Wellen. Jesus spricht zu einem Toten und seine Kraft wird sofort offenbar. Sofort. Er demonstriert, ich bin nicht einfach jemand, der Macht hat. Ich bin die Macht. Das wird hier deutlich. Auch wenn wir den Kontext vom Alten Testament uns vor Augen führen, wer die Gewalt hat über das Meer, war Gott. Wir denken an Mose, wo er in der Kraft Gottes das Meer geteilt hat. An anderen Stellen heißt es, Gott ist der Herr über die Naturgewalten. Und auch der Tod kann nur vor Gott weichen. Und Jesus macht hier deutlich in dieser Szene seinen Jüngern, die gerade angefangen sind, ihm nachzufolgen, ich bin nicht einfach der nur Macht hat, sondern ich bin die Macht. Er bedroht die Naturgewalten und die Fischer hatten das ja vorher erlebt. Wir haben letzte Woche gehört, dass die ersten vier Jünger, das waren Fischer, die kannten sich damit aus. Die kannten sich auch mit Sturm aus. Die kannten sich mit lebensbedrohlichen Sturm aus. Aber sie haben hier eine neue Erfahrung gemacht. Und so ist es vielleicht auch bei uns in Europa, in Deutschland vielleicht, dass wir sagen, okay, das Thema Naturgewalten betrifft uns vielleicht nicht so direkt gerade. Wir haben vielleicht ein mulmiges Gefühl, wenn wir das in den Nachrichten sehen, dass da wieder irgendwo ein Erdbeben war, dass da wieder Tausende von Kindern gestorben sind oder was weiß ich, was eine Katastrophe passiert ist. Da ist sicherlich Mitgefühl dabei. Aber da ist auch eine Ahnung, die in uns schlummert, oder? Dass die Natur auch uns eines Tages kaputt machen wird. Früher oder später zerstört sie uns alle. Wir mögen noch so lange leben. Irgendwann kann unser Körper nicht mehr und wir sterben. Und der Tod kann auch früher kommen. Durch ein Erdbeben, durch einen Unfall, ein Feuer, eine Katastrophe. Die Natur ist gewalttätig. Die Natur ist überwältigend. Und wir können sie nicht beherrschen. Und früher oder später wird sie uns zermalmen. Diese Ahnung schlummert doch in uns, wenn wir sowas in den Nachrichten sehen. Dass der Tod als Bedrohung, eine reale Bedrohung ist. Nicht für die anderen, sondern für mich. Und hier steht uns einer gegenüber. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der das Reich Gottes verkörpert. Und die Naturgewalten, sie weichen vor ihm. Genau wie in der letzten Woche. Ein Wort. Schweig! In der letzten Woche bei den Dämonen. Keine große Diskussion, kein großer Kampf. Gehorsam. Sofort. Auch hier. Was für eine Kraft. Ihr Lieben, da fängt etwas an, dass wir unsere Erfahrung mitnehmen in die Gegenwart und merken, hier werden wir umgeprägt, wenn wir uns darauf einlassen. Meine Erfahrung wird auf einmal erweitert. Ich merke, ich lasse mich umprägen von dem, mit dem ich hier gerade unterwegs bin. Das ist nicht mehr meine Grenze. Hier ist einer, der neue Grenzen setzt, der gar keine Grenzen mehr hat. Wenn ich ihm folge, folge ich seiner Kraft. Und die entscheidende Frage der Jünger ist, was ist das für ein Mann? Das ist der Sohn Gottes. Die Erfahrung, die wir machen, das ist ja die Kenntnis, die wir gemacht haben durch wiederholte Praxis in einem bestimmten Gebiet in der Vergangenheit. Und die Jünger, die hatten Erfahrung gemacht. Auch die Bewohner und Nachbarn von Jairus hatten ihre Erfahrung gemacht. Die wussten, wenn jemand tot ist. Die Fischer, die wussten, wenn der Sturm bedrohlich wird. Die Reaktion der Menschen, auch der Jünger, die ist total verständlich. Aber es ist kein Glaube. Es ist kein Vertrauen in dem sie unterwegs sind. Menschlich verständlich, ja, gar kein Problem. Aber es ist Vertrauen auf die eigene Kraft, auf die eigenen Ressourcen und zu merken, hier komme ich an eine Grenze und darum bekomme ich Angst, darum bekomme ich Panik. Aber hier tritt jemand in das Leben, der die Erfahrung weitet. Und das mag unser eigenes Glaubensleben auch erweitern. Jesus fragt hier, warum hattet ihr solche Angst? Oder in der Szene bei Jairus, warum sind alle so aufgeregt und weinen? Man muss sich doch fragen, Jesus, geht's noch? Was ist denn das für eine doofe Frage eigentlich? Wir kennen uns aus. Wir haben Erfahrung gemacht. Wir wissen, wenn das Wasser so und so steht, wenn der Wind so und so steht, dann sind wir bedroht. Das kann sein, dass wir sterben. Und die anderen Profis in der Szene von Jairus, da heißt es, das waren die Wehklage war schon, hatte schon begonnen um das 12-jährige Mädchen. In der damaligen Kultur hat man Leute herzugeholt, die haben ein Wehklagen angestimmt. Sie haben angefangen, das waren Profimusiker, die immer zu den Beerdigungen gekommen sind und die haben die Totenklage gehalten. Die kannten sich auch aus mit Tod, weil das war ihr Job. Jemand tot, ich krieg Geld, weil ich hier ein paar Lieder treller. Die kannten sich auch aus. Die hatten auch ihre Erfahrung gemacht. Die haben Jesus ausgelacht. Ach, du kannst die Realität nicht ertragen, oder was? Aber hier tritt Jesus auf den Plan. Jesus, macht es dir denn gar nichts aus? Gott, ist dir das denn hier eigentlich alles egal, was uns betrifft? Dass wir hier warten müssen, dass wir hier kämpfen müssen, dass hier jemand tot ist? Ist dir das eigentlich alles egal? Kennt ihr diese Frage? Jesus, du hast uns doch in diese Schlamassel reingebracht, könnte man doch als Jünger sagen. Ich habe doch gleich gesagt, ich bleibe auf der Seite. Der Wind steigt hoch. Und du sagst, wir sollen rüberfahren. Na toll, Jesus. Jesus, das Kind ist tot. Du hast es zeitlich total versaut. Hättest dich nicht so lange mit dieser Frau aufhalten sollen. Jetzt ist das Kind tot. Du bist doch schuld, Jesus. Warum hast du dich aufhalten lassen? Warum hattet ihr solche Angst? Wir hatten Angst zu ertrinken. Wir hatten Angst, dass du uns nicht liebst. Wir haben gedacht, Gott, wenn wir mit dir unterwegs sind, dann werden wir solche Krisen nicht erleben. Und ihr Lieben, das erlebe ich in meinem eigenen Leben. Ich habe das vorhin erzählt, als ich Christ geworden bin, habe ich es auch am Anfang gedacht. Wenn wir doch mit Gott unterwegs sind, dann muss er uns doch bitte bewahren vor solchen Dingen, oder? Dann kann es doch nicht schwieriger werden als vorher. Wir haben uns doch entschieden, Jesus nachzufolgen. Und haben wir vielleicht die Ahnung gehabt, jetzt wird alles nur toll? Sie haben Wunder erlebt, Dämonenbefreiung erlebt, Heilung erlebt. Aber jetzt geht es ihnen an ihre eigene Existenz. Helmut Schmidt hat mal gesagt, in der Krise beweist sich der Charakter. In der Krise beweist sich der Charakter. Und diese Jünger stecken tief in der Krise. Existenzielle Bedrohung ihres Lebens. Und hinter der Frage von Jesus, warum habt ihr solche Angst, steht die Aussage hier von Jesus, eure Annahme war falsch. Nachfolge bedeutet nicht, dass es keine Stürme im Leben gibt. Nachfolge bedeutet nicht, dass alles nur eitel Sonnenschein wird. Und der Herr ein Wunder nach dem anderen tut. Und sofort, gerade dann, wenn ich ihn darum bitte. Christsein bedeutet nicht, dass die Probleme aufhören, sondern für den einen oder anderen beginnen die Probleme dann erst richtig. Wenn wir uns mal vor Augen führen, wann Markus das Evangelium geschrieben hat, in welche Situation er das hineingeschrieben hat. Er war wahrscheinlich mit Petrus unterwegs gewesen. Petrus ist wahrscheinlich, die Bibel berichtet darüber nicht, aber die Geschichte der alten Kirche berichtet, dass Petrus in Rom hingerichtet worden ist. Und die große Christenverfolgung ging los. Jesus, warum lässt du das denn hier zu? Könnte man sich doch fragen. Auch wenn du jetzt mal deine Augen aufmachst und die Heftchen von Open Doors oder vom AVC oder sowas oder von der Hilfsaktion Märtyrerkirche dir durchblätterst, du kannst dir doch die Frage stellen, Jesus, warum lässt du das zu? Zu Tausenden werden Christen umgebracht. Wir haben doch gedacht, wird alles besser. Jesus führt seine Jünger direkt in die Probleme hinein. Und das bedeutet nicht, dass Gott sie nicht liebt. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht da ist. Das bedeutet einfach, dass er noch nicht handelt. Warum auch immer. Wenn wir uns Paulus mal anschauen im 2. Korinther 11, was Paulus da für eine Liste aufführt. Paulus sagt im 2. Korinther 11, ich habe härter gearbeitet, wurde öfter ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen, war immer wieder in Lebensgefahr. 5-mal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. 3-mal wurde ich ausgepeitscht, 1-mal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffsbrüche überlebt. 1-mal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr. Ob durch Flüsse oder durch Räuber. Ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden. Ob in Städten, in der Einöde oder auf stürmischer See. Oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, aber es nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Ich litt Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das noch alles nicht genug, lebe ich dazu noch täglich in der Sorge um das Wohlergehen der Gemeinden. Paulus wusste was von Krisen, aber er wusste, von wem er gehalten wird. Das ist der Unterschied. Und dass das Leben ausstrahlt, ein Leben im Glauben angesichts von Angst und Krise und von Bedrängnis. Und du magst vielleicht auch sagen, alles schön und gut, aber ich verstehe das nicht. Ich verstehe Jesus einfach nicht. Es gibt Dinge, die geschehen, die kapiere ich einfach nicht. Das macht doch keinen Sinn. Was soll diese ganze Angelegenheit? Jesus hat hier in dieser Szene deutlich gemacht, was sein Anspruch ist. Nämlich, dass er Gottes Sohn ist. Und wenn Jesus Gott ist, dann ist er doch wohl groß genug, um seine Gründe dafür zu haben, dass er uns Dinge durchmachen lässt, die wir nicht verstehen. Wir leben in einer anderen Dimension. Viktor Frankl hat das mal so wunderbar ausgedrückt, als er versucht hat, das Verständnis von Dimensionen deutlich zu machen. Wenn ein Affe zum Beispiel in einem Tierversuch eine Spritze bekommt und Schmerzen erleidet, versteht er den Sinn nicht. Dafür braucht es eine Dimension höher. Einen Menschen, der nicht in der Dimension der Affen unterwegs ist, der diesem ganzen Leiden einen Sinn geben kann, nämlich zum Beispiel ein Serum zu finden, um eine Krankheit zu besiegen. Aber diese Sinnfrage ist dem Affen verwehrt, weil er nicht in der Dimension des Menschen unterwegs ist. Und was ist, wenn es eine Dimension über uns gibt, die auch meinem und deinem Leiden einen Sinn geben kann? Aber wir akzeptieren, dass wir es jetzt noch nicht verstehen können. Aber dass wir auf alle Fälle wissen, Christus ist da. Seine Kraft ist da. Und Jesus ist nicht nur mächtig, so wie die Naturgewalten, sondern Jesus ist auch noch die Liebe in Person, die uns unglaublich liebt. Und das ist der Unterschied. Der Gedanke, dass dann, wenn Jesus dich liebt, er es nicht zulassen würde, dass dir Böses widerfährt, ist schlicht falsch. Jesus kann lieben und trotzdem zulassen, dass wir Schlimmes erleben, weil er Gott ist, weil er den Überblick hat. Und ihr Lieben, ich finde es absolut spannend, in die Apostelgeschichte hineinzuschauen und gewissermaßen zeitlich jetzt mal auf das Leben von Petrus betrachtet, in der Zukunft, von dem Zeitpunkt damals aus, als dieser Sturm war. Ich stelle mir vor, Petrus wird in der Szene nicht beschrieben, aber Petrus schreit am lautesten. Hilfe, wir gehen unter. Er war der Fischer. Er hat am lautesten geschrien. Steht nicht da, aber es ist meine These. In der Apostelgeschichte können wir sehen, wie der gleiche Jünger von Jesus in seiner Nacht vor der Hinrichtung schläft. Ich lese euch das vor, Apostelgeschichte 12. Etwa um diese Zeit begann König Herodes Agrippa, einige Gläubige der Gemeinde zu verfolgen. Er ließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Und dann sieht dieser König, das ist ja toll, finden alle klasse. Und dann hat er sich Petrus auch gecatcht. Der liegt auch im Gefängnis. Und in der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten. Und da, ich will auf dieses Schlafen hinaus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber so ganz spontan der Gedanke, morgen werde ich einen Kopf kürzer gemacht. Oh, dann lege ich mich nachts hin und dann fühle ich mich so entspannt. Ich nicht. Also dieses, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, in dem ist eine Veränderung seiner Prägung passiert. Petrus hat die Nacht geschlafen, er wusste, es kann sein, dass es mich den Kopf kosten wird. Aber ich bin ruhig, weil ich weiß, wer mit mir hier im Gefängnis ist. Ich weiß, wessen Kraft da ist. Ich weiß, wer mich hält. Und wenn der Henker kommt und zuschlägt, dann weiß ich, wo ich sofort sein werde. In den Armen der Liebe, die mich ewig halten. Dann werde ich ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das war die Gewissheit, die der Mann im Kopf hatte. Keine Angst mehr vor dem Wind und vor den Wellen und vor den Stürmen der Verfolgung, sondern tiefer Friede. Da war etwas passiert. Ihr Lieben, das wünsche ich uns. Ich wünsche uns nicht Verfolgung, wie das die Geschwister in Asien und so weiter erleben müssen. Garantiert nicht. Aber ich wünsche uns diesen Glauben, diese innere Gelassenheit, dieses Loslassen. Hier ist eine Erfahrung mehr, da haben wir eine Erfahrung mehr gemacht mit demjenigen, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und wo die Angst weichen darf. Der christliche Glaube beginnt da, wo wir an unseren Grenzen Vertrauen in Jesus Christus, in seine Kraft und in seine Möglichkeit setzen. Das ist Glaube. Und wenn du in einem Sturm steckst, und ich gehe davon aus, dass bei einer so großen Menschenmenge der ein oder andere das Gefühl hat, ich stecke gerade mittig in einem Sturm, dann wünsche ich dir, dass du dieses Vertrauen auf Gott haben kannst. Vielleicht durch diese Predigt neue Hoffnung bekommst, dass du eben nicht allein bist, dass du getragen bist. Ja, es kann sein, dass Jesus weiter nicht reagiert, wie du es dir vorstellst. Das haben uns diese beiden Geschichten deutlich gemacht. Aber Gott kommt nicht zu spät. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt Halleluja rufen, fahnenschwenkend oder wie auch immer durch unsere Krisen gehen oder dass wir anfangen nach draußen zu sagen, ja, wir glauben, aber innerlich kaputt gehen, sondern lass uns lieber ehrlich sein und sagen, Gott, hier brauche ich vielleicht neuen Glauben. Lass uns doch in unseren Hauskreisen, lass doch in den Kleingruppen miteinander darum ringen und darum beten. Aber lass uns gemeinsam unseren Blick auf Christus ausrichten. Weg von unserer Erfahrung, weg von unserer Krise, hin auf Christus. Und unser Herz ruhig werden lassen. Darauf kommt es an. Loslassen im Glauben an Jesus, an seine Kraft und an seine Fähigkeiten. Diese Entscheidung zu treffen. Wenn die nächste Krise kommen wird, und sie wird kommen, dann mich innerlich auf Christus auszurichten, mich neu prägen zu lassen. Auch für uns als gesamte Gemeinde, dass wir diese Entscheidung miteinander treffen. In der Vergangenheit, wir haben Hammerzeiten durch als Gemeinde. Absolute Krisenzeiten, das war vielleicht auch nicht die letzte. Aber dass wir miteinander uns daran erinnern, Christus scheint zu schlafen. Aber er ist da. Und nicht Panik zu geraten, nicht den Glauben zu verlieren, nicht zu verzweifeln. Die Abwesenheit von Leid bedeutet nicht, dass Christus uns verlassen hat oder dass er uns nicht mehr liebt. Die Anwesenheit von Leid, Entschuldigung, das macht ja sonst gar keinen Sinn. Die Anwesenheit von Leid, ja, ihr seid noch wach, sehr schön. Ich freue mich auf die Lüftungsanlage. Halleluja. Ihr auch, glaube ich. Nachfolge passiert immer in Gemeinschaft. Und darum ist es mir auch so wichtig, dass wir an der Stelle diesen Fokus setzen, dass wir miteinander Glauben lernen, Glauben leben, uns einander ermutigen. Und ich glaube, dass diese Geschichten dazu angetan sind, wenn du gerade nicht in einer Krise steckst, deinen Bruder, deine Schwester zu ermutigen auf Christus hin, mitzubeten, ihn auszurichten, ihn zu ermahnen und zu ermutigen und ihn wieder auch mit Christus in Kontakt zu bringen. Ich glaube, dass das ein solcher Text sein kann. Ich möchte zum Schluss euch das Lebenszeugnis von einem lieben Bruder vor Augen führen, der schon nicht mehr lebt. Aber in diesem Zusammenhang, bei diesem Text, bin ich auf seine Lebensgeschichte gestoßen und das hat mich tief bewegt. Sein Name war Horatius Spafford und der hat im 19. Jahrhundert in Chicago gelebt. Er war ein ganz erfolgreicher Rechtsanwalt und war ein guter Freund von dem ganz bekannten Evangelisten Moody. Also wer in der evangelikalen Welt unterwegs ist, hat diesen Namen vielleicht hier und da schon mal gehört. Also war im 19. Jahrhundert in Amerika ein ganz bekannter Evangelist und das war ein Freund von ihm. 1871 gab es in Chicago ein großes Feuer und das hat seinen ganzen Besitz vernichtet. Er stand fast mittellos da. Kurz davor war sein Sohn gestorben. Jetzt ging es diesem Horatio Spafford und seiner Familie wirklich nicht gut und sie brauchten dringend Ruhe. Also hat er 1873 geplant, mit seiner Frau nach Europa zu reisen, um sich zu erholen. Kurz bevor das Schiff auslief, zwangen die letzten Minuten ein geschäftlicher Anlass, ihn zurückzubleiben. Und weil er den Familienurlaub nicht versauen wollte, hat er seine Familie überredet, wie geplant zu reisen, er würde später nachkommen. Er ist zurück nach Chicago gegangen und seine Frau Anna mit den 4 Töchtern sind losgesegelt nach Europa. Das Schiff ist unterwegs kollidiert mit einem englischen Schiff und innerhalb von 12 Minuten ist dieses Schiff gesunken. 226 Menschen haben ihr Leben verloren. Anna Spafford, also seine Frau, hat bis zuletzt mutig auf dem Deck gestanden, während sich ihre Töchter Annie, Maggie, Bessie und Tanita verzweifelt an sie klammerten. Ihre letzte Erinnerung war, wie ihr Baby ihr gewaltsam von den Wassermassen aus den Armen gerissen wurde. Nur 9 Tage später bekam Spafford in Chicago ein Telegramm von seiner Frau, die man gerettet hatte und die in Wales ein Telegramm schreiben konnte. 2 Worte. Allein gerettet. Als Horatio den Ozean überquert, um seiner Frau nachzureisen, hat der Kapitän dieses Schiffes ihn dann in seine Kabine gebeten und gesagt, wir sind jetzt wahrscheinlich an der Stelle, wo deine Kinder umgekommen sind, wo das Wrack liegt. Und er ist danach in seine Kabine gegangen und hat ein Lied gedichtet. Ein Lied, das für Tausende von Menschen zum Trost geworden ist. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt. Mir ist wohl in dem Herrn. Und wenn ich zurückschaue, gestern in der Predigtvorbereitung, als ich auf mein Leben zurückgeschaut habe, war auch nicht mal alles leicht. Stürme sind da gewesen. Aber mir vorzustellen, es gibt da diesen Ort, wo ich Frieden haben kann, auch im Sturm. Wenn ich das nicht mehr verstehe, Gott, warum? Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern, schreibt er dann. Mein Jesus hat alles für mich vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Liebe Gemeinde, ich hoffe und bete, dass der einzelne Jesus-Nachfolger und wir als Gemeinde diesen Entschluss fassen. Liebes Lobpreisteam, kommt schon mal nach vorne, dass wir Gott anbeten und dass wir diese Entscheidung treffen. Wir werden Gott anbeten. Und wir werden vom praktischen Unglauben zurückkommen in die Beziehung zu ihm. Da, wo wir das Vertrauen in Jesus verlassen haben. Wir werden uns entscheiden, ihm dennoch zu folgen. Weil Jesus, der Gott mit uns ist, der Immanuel. Und dass wir uns im Glauben gegenseitig stärken und ermutigen, dass wir einen guten Gott nachfolgen. Und er wird niemals versagen. Er wird uns vorangehen, er wird uns niemals verlassen. Und ich hoffe, dass ich heute diese lebendige Hoffnung in dir geweckt habe durch das Wort Gottes. Eine Hoffnung auf die Kraft Gottes, die in Jesus Christus offenbar geworden ist. Amen.